Hallo, hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier spricht Benjamin Meyer. In dieser Folge gehe ich wieder mal auf eure Fragen ein. Wir haben da ganz, ganz viele Fragen gesammelt. Und das sind so viele, die kann ich nie alle beantworten. Das geht nicht. Und da sind noch Fragen dabei gewesen. Da will ich einfach nicht pauschal drauf antworten. Da müsste ich Rückfragen stellen und das geht halt so nicht. Und dann gibt es natürlich auch Fragen, da habe ich keine Antworten drauf, ne? Und die, ja, das ist dann auch nichts für hier. Und am Ende bleiben halt Fragen übrig, über denen ich mich kompetent genug sehe, darauf einfach zu antworten. Und dann ist mir aufgefallen, bei einigen Fragen, da dachte ich mir dann so, hey, für dich wäre es bestimmt sehr hilfreich, wenn du bei uns einfach das schamanische Heimtraining machst. Also du brauchst einiges mehr als einfach nur ein paar Antworten auf ein paar Fragen, damit auf der mentalen Ebene sich ein paar Knötchen lösen. Da braucht es dann vor allem eigene Erfahrung und einfach eigene Erkenntnis. So, ne? Das geht nicht übers Fragen-Antworten-Spiel, sondern da muss man die Erfahrung gehen. Und ja, ich habe 5 Fragen gefunden, die teilweise auch miteinander zusammenhängen. Das war ganz spannend. Und ja, freu dich, wenn es eine Frage von dir ist. Ansonsten kann sein, irgendwann taucht auch eine Antwort auf deine Frage hier auf. Gut, starten wir mit der ersten Frage. Ich lese mal vor. Gibt es für dich bestimmte Daten im Kalender, wie zum Beispiel Halloween, wo es vielleicht einfacher oder anders ist, schamanisch tätig zu sein? Das ist ganz spannend, weil man sagt ja so, ja, schamanisches Brauchtum, das geht ja so mit den Gezeiten, mit der Natur, mit den Rhythmen der Natur und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich sein, für mich gibt es da sowas nicht. Also so bestimmte Daten im Kalender, wo es einfacher oder anders ist, schamanisch tätig zu sein. Da achte ich gar nicht drauf. Ganz einfach deswegen, weil ein moderner Schamanismus, der muss unabhängig davon sozusagen verfügbar sein. Das muss alltagstauglich sein. Ja? Und dann ist egal, wo auf der Welt du dich befindest. Ja? Ich mache halt einen modernen Schamanismus. Was ich mache, ich orientiere mich einfach an der Energie, an dem, was da ist, ja, und an der Bewusstseinsschwingung, die jetzt gerade da ist. Und weil das Leben, das ist einfach ständig in Bewegung. Und da verändert und entwickelt sich alles immer weiter so. Und da ist nicht immer an Halloween irgendwas ganz Besonderes oder zu irgendeiner Tag- und Nachtgleiche immer was Besonderes oder so, ja. Da gibt es auch eine ganze Fangemeinde, die das feiert und da Rituale macht und so. Ich mache das nicht so. Das zieht mich nicht an. So, ich bin da eher so freier von dem Ganzen und gucke einfach auf das, was da ist. So, das, was einfach wirklich da ist. Und ja, das mit der in Anführungsstrichen optimalen Zeit fürs schamanische Arbeiten. Ich gucke dafür nicht einen Kalender. Ne? Ich orientiere mich an dem, was wirklich da ist, an dem, was wirkt. Und wenn es jetzt mal so irgendwie wichtig ist für eine bestimmte schamanische Arbeit, dass es leichter fällt oder eine bestimmte Schwingung da ist oder so, ja, dann schaue ich einfach, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Aber ich schaue nicht in den Kalender. Das ist ja teilweise auch so eine gewisse Willkür. Je nachdem, wo man sich auf der Erde befindet, sieht es vielleicht damit ein bisschen anders aus. Ne? Natürlich gibt es kosmische Rhythmen in unserem Sonnensystem, die sind da, ja. Aber ich mache mich davon nicht abhängig. Und ich habe früher auch so Rituale gemacht und auf Vollmond und Neumond und dies und das geachtet. Irgendwann habe ich gemerkt, das lohnt sich nicht, das einzubeziehen. Aber es kommt auch einfach darauf an, wie man arbeitet. Wenn man seine ganze Arbeitsweise und seine Philosophie daran ausrichtet, dann gehört das dazu. Wenn man das nicht macht und da freier ist, dann lohnt sich das nicht, da extra lang zu warten oder einen extra Aufwand zu machen für vielleicht ein bisschen mehr Wirkung. Ja, da hole ich die Wirkung, um das auszugleichen, lieber von woanders her. Also ich schaue nicht in den Kalender. Ich gucke, wann ist ein guter Zeitpunkt, falls das wichtig ist, auf den Zeitpunkt zu achten. Und dafür nutze ich einfach meine schamanischen Fähigkeiten, kein Kalender. Grundlegend habe ich einfach meine schamanischen Fähigkeiten so trainiert und meine Vorgehensweisen da so entwickelt, so angelegt, dass ich eben nicht abhängig bin von, ich sag mal, solchen äußeren Faktoren. Ich achte sehr auf Alltagstauglichkeit. Ich bin da sehr pragmatisch und effizient aufgestellt. Das ist einfach mein Ding. Und viele Menschen wissen das auch zu schätzen, die bei uns lernen oder gelernt haben. Weil ich sehe das halt so, diese Sachen, die müssen einfach dann helfen können, wenn man sie braucht. Ja? Und man sollte nicht irgendwie noch Wochen oder Monate warten müssen, bis man sie dann zur Wirkung bringt. Ja? Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Man kann so arbeiten, aber das ist halt nicht so mein Ding. Ja, und die Frage war ja auf mich bezogen. So, ich sage nicht allgemein, ist es so besser, wie ich das mache, sondern ich sage einfach, so mache ich es aus den Gründen. Ja, und so bilden wir auch aus. Und für die Menschen, die das auch so gut ist, die sind halt bei uns richtig. Und alle, die lieber so Jahreskreisfeste oder irgendwas machen und sich daran orientieren und alles danach ausrichten, die müssen halt woanders lernen. Frage 2. Kann jeder Mensch lernen, schamanische Trance-Reisen zu machen? Das ist der erste Teil der Frage. Der zweite Teil. Und kann man steuern, in Anführungsstrichen, auf welche der vier Ebenen oder genau zu welchem Spirit man reist? Das erkläre ich gleich, was da gemeint ist. Ich hoffe, ich habe es dann richtig. Also, erster Teil der Frage. Ja, grundlegend können die allermeisten schon das lernen mit den schamanischen Trance-Reisen, weil es da einfach um Fähigkeiten geht, die im Menschsein angelegt sind. So. Ja, also grundlegend kann das jeder lernen. Aber es gibt natürlich Menschen und Umstände, da ist einfach die Konstellation so, zum Beispiel bestimmte Krankheiten oder Lebenskrisen oder Süchte oder irgendwas, was das dann einfach gerade verhindert oder generell für ein ganzes Leben verhindert. Ne? Also es gibt natürlich Ausnahmen. Das ist so, wenn man sagt, kann jeder Mensch lernen, Fahrrad zu fahren? Grundlegend schon. Ja, was ist, wenn jemand keine Arme und keine Beine hat? Ja, okay, der ist ja auch Mensch. Gilt das für den auch? Da muss man vielleicht ein anderes Fahrrad dann bauen oder ja, oder aber das Fahrrad, was die anderen mit Armen und Beinen fahren können, kann der vielleicht nicht fahren. So, weil man dafür, weißt du? So. Deswegen ja, grundlegend schon, aber es gibt natürlich auch Fälle, da geht das dann einfach nicht. Oder Lebensabschnitte, da ist das einfach nicht ratsam, sowas zu lernen. Da geht es erstmal um andere Dinge, ja. Das heißt, es gibt eben so Umstände, die das dauerhaft oder auch zeitweise verhindern können oder schwierig machen. Und was man auch bedenken muss, nicht jeder will das ja und nicht jeder ist dazu bereit, das zu tun und einen entsprechenden Entwicklungsweg zu gehen und sich zu öffnen für bestimmte Sichtweisen, die damit einhergehen und für bestimmte wichtige Heilungsschritte, die es dafür braucht und bestimmtes Training und Disziplin, die es dafür braucht, um das zu trainieren. Und dann kann man auch sagen, okay, wer dazu nicht bereit ist oder es nicht will, der kann es einfach nicht lernen. Verstehst du? Also grundlegend schon, ja. Und da spreche ich natürlich davon, wie wir das beibringen. Ja, vielleicht gibt es irgendwo schamanische Traditionen, da kann wirklich können die meisten das nicht lernen, weil halt da die Techniken und das Training oder wie man das lernt halt so ist, dass die meisten das nicht lernen können. So, bei uns geht das schon, so wie wir das beibringen. Da antworte ich drauf. Ne? Die Frage wurde ja mir gestellt, deswegen beantworte ich natürlich, wie wir das machen. Und dann ist der zweite Teil der Frage, ich meine, das bezog sich auf die Naturgeistreiche, von denen ich mal in einem Video gesprochen habe. Also ich habe irgendwann entdeckt, dass es so drei Naturgeistreiche gibt, so der Tiere, der Pflanzen und der Steine. Und die sind besonders spannend, wenn man schamanisch arbeitet, aus diversen Gründen. Und dann noch so das Reich von Mutter Erde, ja, wo man quasi alles Irdische, alle ja, Naturgeister und Kräfte sozusagen über Mutter Erde sozusagen zugänglich hat und da diese Weisheit der Erde mit im Gepäck hat, ja. Und deswegen sind das die vier Ebenen, nach denen hier quasi, glaube ich, gefragt wird. Und ja, wenn man schamanische Trance-Reisen auf eine bestimmte Art und Weise lernt, wie zum Beispiel bei uns, und das durchführt und entsprechend die Grundlagenfähigkeiten, die man dafür braucht, gut trainiert hat und gutes Setting hat und weiß, was man will und klare Absicht und all das, dann kannst du das absolut steuern. Ja, du steuerst, wo du hin willst, auf welche Ebene, wen du da besuchen möchtest, ob der dann mit dir will oder nicht, ist natürlich seine freie Wahl sozusagen. Mein Pflanzengeist sagt so, nö, mit dir möchte ich heute nichts zu tun haben, kommt in der Regel nicht vor. Aber weißt du, du kannst da keinen zwingen, aber du kannst den besuchen und mal anklopfen, den du möchtest. Ja. Und du hast auch, es ist auch in deiner Entscheidung, wie lange du da bleibst und wann du wieder zurückkehrst. Beziehungsweise es kommt darauf an, wie lange deine Energie reicht und deine Kraft sozusagen, deine Trancehaltekraft, daran hängt das natürlich auch. Und das ist so darum Trainingssache und Frage der, wie viel Energie man zur Verfügung hat. Wenn man das nicht steuern könnte, dann wäre es ja nicht wirklich anwendbar zuverlässig. Ja, das wäre sehr schwammig. Da müsste man immer darauf hoffen, dass es jetzt gerade klappt, wenn man es bräuchte. Und wenn nicht, hat man Pech gehabt. Das ist kein gutes System, wenn man das so lernt, würde ich sagen. Ne? Wenn man sowas lernt und trainiert, dann sollte man diese Fähigkeiten auch dann anwenden können, wenn man sie wirklich braucht. Ja? Bei uns lernt man das so. Frage 3. So ein bisschen länger. Ich stelle fest, dass die meisten Menschen um mich herum die Verantwortung für ihr Handeln nicht übernehmen wollen oder können. Selbst bei meinen Kindern, in Klammern 12 Jahre, erlebe ich das Phänomen. Sie tun nur etwas, wenn sie darin einen Vorteil für sich sehen. Oder der Nachbar, Doppelpunkt, stellt Warnhütchen auf den Gehsteig, anstatt den Schnee wegzuräumen. Woran liegt diese Passivität in der Gesellschaft? Also eine große Frage, ja. Lange überlegt, soll ich darauf eingehen, aber ich sehe da was, wozu ich was sagen kann. Weil ob es wirklich allgemein so eine Art Passivität gibt, die du jetzt an einigen Beispielen wahrnimmst, ne? Du sagst ja, okay, in den Beispielen ist das so, da muss das für die ganze Gesellschaft stimmen. Es kann ja auch ein Fehlschluss sein, also das weiß ich nicht. Aber wenn jemand ständig nur auf seinen Vorteil schielt, dann steckt da einfach das Ego dahinter. Das versucht immer so eine scheinbare Sicherheit zu schaffen und immer mehr anzuhäufen, Vorräte zu schaffen. Ne? Das Motto vom Ego ist, ich zuerst, ja, mein Vorteil zuerst. Wenn kein Vorteil für mich drin ist, ist es für mich uninteressant. Das ist einfach das Ego. Ja? Und bei Kindern, bei den meisten ist es ja so, dass da erstmal dieses Ego stark im Vordergrund steht. Ja? Das ist ja ganz, ganz natürlich so. Und so eine Passivität wie von deinem Nachbarn, die du beschreibst, ist auch Ego-Geschichte, ja. Weil das Ego will immer den Status quo aufrechterhalten. Und das Ego denkt immer, es ist im Recht und alle müssen nach seiner Pfeife tanzen. So. Und alle anderen sollen sich ändern, ich aber nicht. So, bei mir ist alles in Ordnung. Ne? Ich habe keine Schulden. Dies und das. Ich habe keine Verantwortung. Das ist das Ego. Ich würde sagen, kurz und knapp, der Ausweg zur Veränderung, ja, ist, so jemandem zu helfen, wenn er das möchte, ein Verständnis für einen größeren Kontext zu bekommen und natürlich ans Mitgefühl appellieren oder sagen wir an die Vernunft appellieren. Aber Ego will oft nichts von Vernunft und Mitgefühl und ein Verständnis und größeren Kontext wissen. Das will einfach, was es will, fertig. Ja? Am Ende kann man keinen dazu zwingen. Das geht einfach nicht. Ja. Frage 4. Das ist ähnlich von jemand anderem, aber es geht in die ähnliche Richtung. Und die 5. Frage schließt dann da an. Frage 4. Wie geht man damit um, wenn sich Personen im näheren Umfeld gegen Veränderungen wehren, obwohl es ihnen schlecht geht, sie Seelenanteile verdrängen und nicht erkennen wollen, dass das Universum sie auf etwas Wichtiges aufmerksam machen möchte? Zur Erklärung kommt dann noch dazu, ich versuche meiner Mutter schon länger bei ihrer persönlichen Entwicklung zu helfen, aber sie fühlt sich jedes Mal in ihrer Identität angegriffen. Das ist nicht leicht, besonders bei Familienangehörigen quasi zusehen zu müssen, wie die leiden. So, aber das musste ich auch lernen, vielleicht hilft dir das an der Stelle. Woher willst du denn wissen, was für deine Mutter das Richtige ist? Es ist ja nur deine Perspektive. Es ist ja so ein bisschen überheblich oder übergriffig zu denken, dass du es besser weißt, was sie braucht. Vielleicht macht deine Mutter ja genau die Erfahrung, die sie gerade braucht, um irgendwann selbst gewisse Dinge erkennen zu können. Oder sie ist einfach im Rahmen ihrer Bewusstseinsebene gerade dabei, Dinge zu lernen, die für sie gerade richtig sind an der Stelle. Ja? Und vielleicht kommt es ja genau darauf an, diese Erfahrung zu machen, die sie gerade macht. Ja, verstehst du? Dann muss man bedenken, man kann Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Und die meisten Menschen wollen sich von anderen nicht erklären lassen, was für sie das Beste ist. Ja? Da steckt dann auch das Ego dahinter. Ja? Das Ego weiß es selbst immer besser, was richtig ist und wie es ist und so. Ja? Und auch wenn das Ego natürlich ihn wirklich immer falsch liegt. Ja? Weil das Ego kann nichts wissen. Das ist der springende Punkt. Das kann nicht wissen. Und wenn du jetzt aber denkst, dass du weißt es besser als deine Mutter, dann ist es dein Ego, was hier denkt, ich weiß es eben besser. Ja, so. Weil du das eigentlich gar nicht wissen kannst, wenn du ganz ehrlich bist. Das bringt automatisch eure Beziehung in eine Schieflage. Und das muss ihr Ego abwehren. So funktioniert das Ego halt. Ne? Wenn da einer kommt und ihr drüber stülpt, ich weiß es besser, mach so. Ja, das ist keine Anerkennung, das ist keine Akzeptanz für sie. Das ist ein Angriff und da muss das Ego das einfach abwehren. Ja, also quasi mit deiner Idee, ihr zu helfen, drängst du sie sozusagen noch mehr in die Verteidigungsposition und damit in die Gegenangriffsposition. So funktioniert das Ego. Wenn man weiß, wie das Ego tickt, dann versteht man das. Dann sieht man, okay, das ist alles einfach, so ist es. Und jetzt geht man ins Mitgefühl und ins Verständnis. Also das wäre meine Empfehlung, was du da tun kannst. Akzeptanz loslassen, die eigene Besserwisserei aufgeben, auch wenn sie gut gemeint ist, auch wenn Wohlwollen hinten dran steht. Mitgefühl und Verständnis zeigen, sie da wahrnehmen, wo sie einfach ist und für sie da sein, wo sie da ist, anstatt ihr was anderes aufzeigen zu wollen, das sie vielleicht gar nicht will. Ja? Und auch so die Idee, andere ändern zu können oder zu wollen. Ich weiß, das klingt hart, aber das würde ich aufgeben. Das ist vielleicht der Schlüssel zum Glück. Vielleicht. Frage 5. Kannst du bitte mal das Ego definieren? Ich finde, dieser Begriff wird sehr unterschiedlich verwendet. Das ist für mich etwas verwirrend. Liebe Grüße, viele Informationen sind sehr hilfreich und interessant. Okay, vielen Dank. Gut, ich probiere es mal kurz zu halten, das mit dem Ego. Man kann es auch ganz, ganz kurz auf den Punkt bringen, aber das verstehen die meisten nicht, weil das Ego probiert, das dafür zu sorgen, dass der Mensch sowas nicht versteht, weil das Ego sich selbst schützt sozusagen. Also, es gibt ja so den Begriff Ego im Alltag, ja, so im Alltagssprachgebrauch. Damit meint man in der Regel so einen übermäßigen Stolz, ja, so oder diesen Egoismus, dieses Ich zuerst, dann der Rest, ja, alle anderen sind mir egal. Oder auch so eine, kann man sagen, so eine unverhältnismäßige Wichtignahme der eigenen Person, ja. Oder so verletztes Ego, damit meint man im Alltagsgebrauch so der verletzte Stolz, ja, sowas. Da hat sich jemand zu wichtig genommen und dann wird das aufgedeckt, der wird damit konfrontiert und dann so, ja, das ist so der Alltagsgebrauch. Ego im spirituellen Sinn, und das ist viel wichtiger, da geht es um das Ich, und korrekter um den Gedanken-Ich, um die Idee, dass es ein Ich gibt. Und dieses Ich, dieser Gedanke-Ich, der identifiziert sich dann mit allem Möglichen, ja, also eine Identifikation geht der Gedanke Ich voraus. Ohne Ich, ohne Ego, keine Identifikation möglich. Das siehst du an dem Satz, ich bin dies, ich bin das, ich bin XY. Ja? Das ist Ego. Immer wenn da einer sagt, ich bin das, ja, oder das ist mein und zu mir gehört das und das, das ist in der Identifikation. Und da steckt das Ego, der Gedanke Ich dahinter, dass da einer ist, der was anderes ist als alles andere. Das ist wirklich im großen Sinne, im spirituellen Sinne, das Ego. Und aus sehr vielen solcher Identifikationen, ich bin dies, ich bin das, ich bin der Körper, ich bin der Name, ich bin, ne, das bin ich nicht und so weiter und so fort. Und unter Mitwirkung anderer entsteht bei Menschen im Laufe der Zeit eine Persönlichkeit von klein auf. Ja? So bildet sich so eine soziale Persönlichkeit. Und das ist, wenn man sich betrachtet, können wir auch sagen, das ist so eine Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt, die andere auch über einen erzählen. Ja? Und der man glaubt, dass man diese Geschichte ist. Aber eigentlich ist man nicht diese Geschichte, sondern der das wahrnimmt, der das beobachten kann. Sogar den Gedanken, den Kerngedanken Ich kann man beobachten. Und daran kann man dann erkennen, dass man das nicht ist. Ja? Aber mit Sprache lässt sich das schwer ausdrücken, weil die ganze Sprache so aufgebaut ist, dass da immer einer ist sozusagen. Es gibt immer ein Subjekt und Objekt bei der Sprache so. Bei Menschen ist es jetzt auch noch so, dass dieses Ego, dieses Ich quasi aus dem Tierreich stammt. Der Mensch hat das vererbt bekommen aus dem Tierreich und deswegen hat der Mensch quasi ein tierisches Ego im Kern. Und dieses möchte das Überleben sichern einerseits, das heißt Sicherheit schaffen, Vorteile schaffen, Vorräte anhäufen, genug haben oder so viel, also mehr als man braucht und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ich zuerst und dann alle anderen. Und es möchte sich als besonders darstellen, ja, zeigen, wie stark es ist und toll und wichtig und so. Also Status in der Gruppe, damit man das Erbe weitergeben kann, Fortpflanzung. So, das ist tierische Ego. Und beim Menschen ist es auch vorhanden. Bei manchen sehr direkt und offensichtlich. Das ist bei Menschen aber zusätzlich noch extrem intellektualisiert, sehr verfeinert. Da geht es dann in der Regel nicht mehr ums direkte Überleben, sondern eher darum, ich habe mal so Beispiele. Vielleicht kennst du sowas oder kennt ihr sowas. Da greift jemand meine Meinung an und ich bin damit identifiziert, daher greift er mich an und deshalb muss ich mich verteidigen oder den anderen angreifen, damit er aufhört, mich anzugreifen. Ego, da geht es eigentlich nichts ums Überleben, da geht es um eine Meinung, was willkürlich ist, was man annehmen kann oder nicht. Aber vielleicht kennst du es aus dem Alltag, wie Menschen um ihre Existenz kämpfen, weil einfach ein anderer eine andere Meinung hat. Ja, das sind schon ganze Familien auseinandergegangen, nur weil einer sich mit einer anderen Meinung identifiziert hat und die dann verteidigt hat, als gäbe es kein Morgen. So. Oder anderes Beispiel, ich habe das Recht, wütend auf dich zu sein und dir meinen Frust aufs Brot zu schmieren. Ich bestehe darauf, dass ich verletzt bin und ich lasse dich dafür büßen, indem ich dir Liebe entziehe. Denn insgeheim habe ich da einen Vorteil, denn ich kann dich damit kontrollieren und kann so besser überleben. Ja, ist natürlich total wirr, und aber so funktioniert das Ego. Ja, das ist ganz hintenrum und intellektualisiert und es hat eigentlich gar nichts mit dem direkten Überleben zu tun, aber solche Sachen, ja. Und auf einem echten spirituellen Weg, ich meine nicht irgendeinen oberflächlichen Esoterik-Sache, ich wollte jetzt Quatsch sagen, irgendwas, wo es, ja, ich meine einen echten spirituellen Weg, nicht nur um Techniktraining oder sowas. Da geht es darum, dieses Ego und all diese Identifikation, das aufzugeben. Man sagt dazu auch die Anhaftungen loslassen, ja, die Schleier, die so tun, als sei man selbst das, aber man ist das nicht. Das ist das Ego. Ja, so dass man immer mehr in der Wirklichkeit sein kann, selbst sein kann. Und dann, oder man kann sagen, dann verwirklicht sich das wahre Selbst immer mehr, wenn man das Ego immer mehr aufgibt. Weil du bist all diese Dinge nicht, mit denen das Ego dich identifiziert, oder wenn du dem Ego glaubst, das sagt, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Ja, du bist auch nicht ein Gedanke, weil du kannst einen Gedanken beobachten. Du bist das nicht. Was du beobachten kannst, bist du nicht. Ja, du bist der, der beobachtet, oder das, was beobachtet. Und der Gedanke Ich, Ego, ist eben, ja, ist ein Gedanke. Das heißt, du bist auch nicht das Ego. Was du wirklich bist, liegt einfach jenseits davon. Das lässt sich nicht in Worte ausdrücken. Und es gibt ja auch den Begriff Erleuchtung. Ja, aus dem Buddhismus kennt man das. Erleuchtung ist oder beginnt da, wo das Ego komplett verschwunden ist, wo es kein Ego gibt. Ja, ich hoffe, das hilft. Kurz und knapp, so knapp, wie es mir jetzt hier möglich war, das Ego zu beschreiben. Ich finde, das bringt es gut auf den Punkt. Wenn du dir jetzt eine intensivere schamanische Begleitung oder ist auch eine spirituelle Begleitung, die wir anbieten, und Ausbildung wünschst, dann komm gerne mal zu uns in ein kostenfreies Infogespräch. Du findest den Link irgendwo in der Beschreibung, bei YouTube im Video, irgendwo findest du das. Komm mal rein, lass dich von uns kostenfrei beraten. Und vielleicht gehörst du ja zu denen, die da einfach mehr brauchen, denen ein paar Antworten nicht reichen. Aber das muss am Ende du entscheiden. Ja, gut, dann hoffe ich, das war spannend für dich, und würde mich freuen, wenn du in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dann, mach's gut.